Haben wir wirklich eine Geschichte gehört heute Morgen. Und ich glaube, es war nicht einmal so schwer gewesen, zum Verstehen. Und es tut auch gut, einmal so die ganze Geschichte zu lesen. Man kann sie schon zusammenfassen. Aber es wiederholt sich halt doch manchmal. Und gerade wichtige Sachen kommen zwei- oder dreimal vor in dieser Geschichte. Ja, es ist ein persönlicher Bericht von einer Lebenswende, und zwar von einem Weltenherrscher. Mir ist so heute Morgen durch den Kopf gegangen, warum ist das eigentlich passiert? Das Volk Israel war im Exil. Eigentlich als Strafe von Gott, als Gericht von Gott, mussten sie ins Exil. Aber was ist dort passiert? Dass der Weltenherrscher, der Nebukadnezar, Gott erlebt und gefunden hat. Und durch ihn die damalige Welt, bekannte Welt, der Gott kennengelernt hat. Und das hat mir eigentlich auch wahnsinnig Mut gemacht, um zu sagen, manchmal, auch wenn man den Eindruck kennt, Gott gerichtet oder führt mir einen schweren Weg, oder ist jetzt etwas, was ich vielleicht auch selbst verschuldet habe, wie die Israeliten. Und ich bringe mich in den Sumpf. Gott kann das wieder brauchen zum Guten. Unglaublich. Dass er nicht einfach mit uns in eine Sackgasse hineinläuft, sondern macht immer wieder einen offenen Weg. Das einfach so ein bisschen zum Voraus. Gott ist ja dem grossen König Nebukadnezar schon zweimal sehr nahe getreten. Das erste Mal hat er realisieren, dass der Daniel und seine Freunde viel weiser gewesen sind als alle anderen. Die Juden, die Gefangenen da von Jerusalem her, aus dem königlichen Haus. Und dass der Daniel etwas hat können, wo alle seine Weisen nicht hin können, nämlich ihm sagen, wann er träumt hat. Und das ist ja nur über Offenbarung gegangen. Da hat er nicht mit Weisheit, menschlicher Weisheit können erahnen, sondern das hat Gott ihm offenbaren. Und der Nebukadnezar war da schon sehr beeindruckt gewesen. Trotzdem hat er ja dann Jahre später, wie wir letzten Sonntag gehört haben, die Freunde von Daniel in den Ofen werfen lassen. Skrupellos. Weil sie die Statuen nicht angebetet haben, die eigentlich ihn selber dargestellt hat. Und er hat sie ins Feuer gehalten, aber er hat dann auch sagen, da ist ein überirdisches Wesen gekommen. Und hat die drei aus dem Feuer gerettet, weil sie keinem anderen Gott vertraut haben. Er musste zugeben, kein anderer Gott kann so retten wie der. Und was hat er denn gesagt? Wer den Gott verachtet, der soll in Stück gehauen werden und die Häuser in Schutt und Asche gelegt werden. In seiner Extremität und Wahnsinn hinein hat er immer so ein bisschen den Charakter vom Nebukadnezar. Aber dort hat er es auch bewenden lassen. Er hat nicht versucht, eine Beziehung zu dem Gott aufzubauen. Es ist eine Sache zu anerkennen, dass es eine höhere Macht gibt, die man nicht verachten soll. Oder ob ich den höchsten Gott persönlich kenne, eine Beziehung zu ihm pflegen kann. Vielleicht ist auch jemand unter uns heute Morgen, der sagt, ja, ich kenne Gott, ich weiss um Gott. Ich vielleicht schon von Kindsbeinen an davon gehört. Ich lüge das auch nicht ab. Aber es ist nochmal ein anderer Punkt, ob ich den Gott auch kennen. Mit ihm Beziehung darf haben. Und ich glaube, die Geschichte zeigt uns auch, wie wir zu dieser Beziehung kommen können. Die Einleitung zu dem Brief, wir haben sie schon gehört, aber wir lesen sie jetzt doch nochmal miteinander. Dies ist die Botschaft, die König Nebukadnezar an die Menschen aller Völker und Länder sendet. Ganz gleich, welcher Sprache sie sprechen. Ich grüße euch und wünsche euch Frieden. In diesem Brief möchte ich euch von den unfassbaren Wundern erzählen, die der höchste Gott an mir getan hat. Groß und gewaltig sind seine Taten. Sein Reich bleibt für immer bestehen. Seine Herrschaft hört niemals auf. Was wünscht ihr da? Frieden. Also nicht mehr von Stuck hauen und Schutt und Asche legen, nachdem dass er so ein Erlebnis gemacht hat, sondern auf einmal redet er von Frieden. Er redet nicht mehr von Göttern, sondern vom höchsten Gott. Und er redet, was der Gott an ihm zu tun hat. Nicht irgendwie Samuel, seine Freunde, ihren Gott. Und er redet von seinen Taten, von seinem Reich, seine Herrschaft. Nicht mehr von seiner eigenen Herrschaft. Da ist etwas Gewaltiges passiert mit dem Mann. Und wir wollen dem noch mal ein bisschen näher nachgehen. Wie ist es denn zu dieser Veränderung gekommen? Da ist er noch so total im Ego-Trip, oder? Ich, Nebukadnezar, lebte glücklich und zufrieden im königlichen Palast. Ja, wir Schweizer können das eigentlich auch sagen, oder? Wir Schweizer, wir haben es eigentlich gut. Wir haben es wirklich gut. Ohne Zweifel. Und ich hoffe, wir haben alle Gott schon danken dafür, dass es uns so gut geht. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Niemand musste hungern heute Morgen, nehme ich an. Sicher kann es manchmal Krisen geben und Sachen, aber wir wissen auch in der Krankheit, dann haben wir das Gesundheitssystem, das auch zu den Besten zählt. Wir leben viel länger als früher. Und noch relativ lang gesund, viele, ist auch ein Riesengeschenk. Sonst wäre ich auch nicht da an dem Morgen. Einfach, so ist es. Wir haben es gut. Und Nebukadnezar hat auch den Eindruck gehabt, ich bin glücklich und mir geht es gut. Aber eben, er sitzt da noch ganz auf seinem eigenen Thron, oder? Und dann steht etwas, er hat einen Traum gehabt und der hat ihm Angst eingejagt. Wenn man immer auf Vorstellungen, was ist in der Zukunft? Und er hat auch so einen Traum gehabt, der in die Zukunft gegangen ist und er hat gemerkt, da kommt etwas auf mich zu, allenfalls. Das hat ihn erschreckt und Angst gemacht. Und ich glaube, auch da können wir uns auch als Schweizer sehr wohl identifizieren damit. Angst vor Krankheit, Angst vor dem Krieg, Angst, den Wohlstand zu verlieren, die Abwertung vom Geld, Angst vor der Zukunft. Gerade diese Woche habe ich in den Medien gehört, dass Generation Z, das ist ja die heutige Generation, viel mehr mit psychischen Problemen zu kämpfen hat als jede Generation vorher. Und was macht der Mensch, wenn er in der Angst ist? Probiert irgendwo Hilfe zu holen, sich auch etwas zu heben. Und sie machen auch heute noch wieder Nebukadnezar. Sie lesen Horoskop, konsultieren Wahrsager, sie flüchten sich in Yoga und östliche Meditation. Sie versuchen übernatürliche Kräfte und Wissen anzuzapfen, sei es durch Rütengänger, Reiki oder Schamanen, Homöopathie und auch die ganze Esoterik ist im Trend. Und wenn das eine nicht wirkt, dann rennt man zum nächsten vermeintlichen Heilmittel. Und die Angst bleibt doch der Begleiter, weil man Gott draussen lässt. Und obwohl der Nebukadnezar ja früher schon die Erfahrung gemacht hat, dass seine Weisen und Astrologen und Sterndeuter und Wahrsäger ihm nicht helfen konnten, ist es wieder die Erste, die er konsultiert. Und dann heißt, zuletzt trat Daniel vor mich, der Belshazzar heißt, auch dem Namen meines Gottes und der Geist der heiligen Götter hat, und ich erzählte vor ihm meinen Traum. Ich finde es spannend, dass da der Nebukadnezar auf einmal den Namen Daniel braucht. El ist ja der Name von Gott in der Bibel, im Hebräischen. Und jetzt, irgendwie hat er den Namen noch kennt. Obwohl er dann sagt, ja, jetzt heißt er ja so wie meine Götter. Aber so ganz hätte er es nicht können verstecken und er braucht da den Namen von Daniel. Und er hat ihm dann den Traum erzählt. Der Daniel hat offensichtlich das Vertrauen von dem König gewonnen gehabt, mit seiner geradlinigen Art, wie er ihn schon erlebt hat. Und das ist eine ganz andere Basis, als wenn wir jemanden nicht kennen und dann stehen wir da, als wenn wir jemanden kennen und das Vertrauen voneinander haben. Ja, und dann erzählt er ihm eben den Traum, wo wir die Geschichte gehört haben. Der riesige Baum, der mitten auf der Erde ist. Es gibt auch noch einen Baum, der mitten im Paradies gestanden ist. Nur so nebenbei. Und dann bis an den Himmel auf seinen Wipfel gereicht und die ganze Erde sichtbar. Das ist so das Bild, das riesige Reich vom Nebukadnezar. Sein Laub ist dicht und viele Früchte sind am Baum gehangen. Tiere vom Feld haben unter dem Schatten der Vögel genistet. Alle Menschen und Tiere haben sich von ihm ernährt. Ja, da ist einiges gelaufen in dem Reich. Ist nicht eine Armut gewesen in dem Reich vom Nebukadnezar. Ich meine, er hatte auch viele Sklaven, die für ihn gekämpft haben. So nebenbei gesagt. Und die er ausnutzen konnte. Aber dann kommt etwas. Ich hatte eine Vision. Ein Wächter oder ein Wächterengel ist vom Himmel oben runtergefahren und hat laut gerufen: Hauet den Baum um! Zerstört ihn! Doch der Stock mit seinen Wurzeln lässt in der Erde bleiben und bindet ihn mit Ketten aus Eisen und Bronze. Er soll unter dem Daumen vom Himmel liegen und nass werden und sich wie ein Tier ernähren. Eben, der Baum bedeutet ein Tier. Das menschliche Herz soll ihm genommen werden und ein tierisches Herz ihm gegeben werden. In der Übersetzung, die wir gehört haben, war Verstand drin, aber es ist effektiv das Herz. Und dann merken wir, dass da eben ein Mensch gemeint ist. Oder? Das menschliche Herz soll ihm genommen werden und ein tierisches Herz gegeben werden. Und 7 Zeiten soll das dauern. Und im Zusammenhang mit anderen Texten merkt man dann, dass es 7 Jahre sind. Das hat der Rat der Wächterengel beschlossen, damit Menschen erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wenn er will. Ja. Die Astrologen und Wahrsager haben ihm nicht sagen, was los ist. Mich dunkt es eigentlich noch interessant. Der Traum ist jetzt doch gar nicht so schwierig, oder, zum deuten. Und ich habe dort ein die Frage, haben sie Angst gehabt, so eine Botschaft dem verrückten König zu bringen? Also das ist noch meine Frage zwischendurch. Auf jeden Fall haben sie nicht können deuten. Und dann kommt er zum Daniel und er sagt, du aber Belshazzar, du kannst das. Der Geist der heiligen Götter ist in dir. Und da spüren wir, oder? Der Nebukadnezar ist noch nicht angekommen. Er redet noch von den heiligen Göttern, von seinen vielen Göttern und so. Und jetzt sagt Daniel als erstes, nein, das ist nicht die heiligen Götter, das ist nur ein Gott. Sagt gar nichts. Er kennt ja seine Denkweise. Und er will mir zeigen, dass ein anderer Gott ist. Er muss gar nicht an dem diskutieren. Und du aber kannst das, sagt er. Und dann der Daniel ist tief betroffen, nachdem er ihm den Traum erzählt hat. Es hat ihm die Stimme verschlagen, die Sprache verschlagen. Und da spüren wir etwas, eine spontane Reaktion, wie der Daniel mit dem König irgendwie Respekt gehabt, Liebe ausgedrückt hat. Er sagt dann, hey, das, was da gesagt wird, das müsste finden treffen, nicht ich. Auf keinen Fall. Er hatte so eine Empathie mit dem König, weil er so ein verrückter Typ war. Er geht so richtig mit ihm. Er hat das Vertrauen von dem König gewonnen. Und Leute, die das Vertrauen gewonnen haben und nachstehen, dann lässt uns das auch nicht kalt, auch wenn wir vielleicht nicht immer alle Sympathien für die Person haben. Dann merken wir auf einmal, hey, wenn dieser Person etwas passiert, auch wenn sie mir nicht so sympathisch ist, das macht etwas mit mir. Und es ist vielleicht auch, dass wir davon lernen können, wie wir mit Menschen umgehen können, die uns nicht so sympathisch sind. Er ist echt besorgt über einen Menschen, der es eigentlich nicht so verdient hat. Ja, und dann beschreibt er den grossen Baum. Der Baum, o König, bist du, der du gross und stark bist. Der Baum, eben, der bis zum Himmel reicht, erinnert uns auch an Geschichte im 1. Mose 11, wo der Turmbau zu Babel am gleichen Ort ja schon mal passiert ist. Der Baum bist du. Ohne Zweifel, der Nebukadnezar hat Grosses geschaffen in seiner Welt. Man hat hier vor Babel ausgegraben und die sind 12 Meter hoch. Hier, die haben noch keine Lastwagen gebraucht, trotzdem 12 Meter hoch. Die Mauern waren so breit, dass mehrere Wagen nebeneinander fahren konnten. Und auf dem riesigen Quaderstein, wo es dort geht, war auf jedem Stein Eindruck Nebukadnezar. König von Babel bin ich. Auf jedem Stein eingraviert. Da hat man archäologisch ausgegraben. Und auf einem schwarzen Stein ist gestanden, Babel sei die ewige Stadt. Wir wissen ja, Babel, die ewige Stadt. Nein, Jerusalem ist die ewige Stadt. Und Babel war etwa 100 Jahre später ein Trümmerhaufen. Aber wir sehen, der Nebukadnezar hat einen wahnsinnigen... Ja, mit den Völkern, die er unterdrückt hat und gebraucht hat, um das Zeug zu bauen. Ohne Rücksicht auf Verluste, oder? Hat er einiges angebracht. Hat schon. Wir kennen ja die hängenden Gärten, oder? Wo er gebaut hat für seine Frau, die eine Mäderin war, aus dem Bergland. Und eigentlich hätte er ihr ein Geschenk machen, dass dort in der Ebene sie ein Stück Heimat hat. Mit den riesigen Gärten, Hängegärten, die bepflanzt sind und sprudelnde Springbrunnen. Sie gelten ja als das 7. Weltwunder. Aber dann wird der Baum umgehauen. Der Nebukadnezar wird abgesetzt und wird wie ein Tier auf dem Feld. Und dass der Wurzelstock bleibt, bedeutet, dass nach 7 Zeiten der Nebukadnezar, wenn er sich beugt vor Gott und Gottes Herrschaft anerkannt, dass er wieder eingesetzt wird. Und der Engel, der gekommen ist, das bedeutet, dass Gott es beschlossen hat. Das war sicher eine sehr schwierige Botschaft, um zu sagen, der Baum bist du, der Baum, der jetzt umgehauen wird, bist du. Das hat es mir eigentlich noch sehr fein gesagt. Er hätte ja können sagen, du bist schon halb verrückt und wirst noch ganz verrückt, oder? Das wäre so ein bisschen die Sprache gewesen, die wir vielleicht mehrmals wählen würden. Hoffentlich nicht. Aber auf jeden Fall sagt er dann, gibt ihm noch einen seelsorgerlichen Rat und sagt, lass ab von deiner Sünde und schaffe Recht. Brich mit deinen Ungerechtigkeiten und kümmere dich darum, dass die Armen und die Unterdrückten das bekommen, was sie brauchen. Nur dann kann es dir auf Dauer gut gehen. Er hat gesagt, ich bin zufrieden und glücklich gelebt. Und jetzt kommt die Gerichtsankündigung. Da merkt er, jetzt könnte etwas passieren, dass es nicht mehr gut geht. Dann sagt Daniel, lass auf meinen Rat. Wenn du willst, dass es dir lang gut geht, dann kehr um. Vielleicht hat Daniel an Jonas gedacht, den Prophet Jona, der in Ninive predigt hat, dass in 40 Tagen die ganze Stadt kaputt geht. Alle kommen um. Und der König dort hat sich gebeugt, hat sich in Sack und Asche gelegt, hat gefastet, das ganze Volk, sogar die Tiere haben gefastet. Und Gott hat es erhört. Und das Gericht ist nicht über Ninive gekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Daniel die Geschichte ja sicher kennt. Das im Hinterkopf gehabt und gesagt, Nebukadnezar, kehr um. Gott gibt Raum. Gott will Raum schaffen zur Umkehr. Frisch Gottes Zeit von der Einkehr und Umkehr. Gott schafft Raum auch für den Nebukadnezar und Gott schafft Raum zur Umkehr auch für uns, für dich, für mich. Wenn du willst, dass dein Leben auf Dauer klingt, nicht nur heute und morgen, sondern auf Dauer klingt, und sogar wie sie Ewigkeit klingt, dann kehre ich um. Dann muss unsere Sünde geregelt werden. Ja, welche Rolle spielt denn jetzt Gott in dieser Geschichte? Gott schickt einmal den Engel zum Nebukadnezar im Traum. Gott offenbart sich dem Nebukadnezar. Damit er, was muss er lernen? Dass er nicht selber die letzte Instanz ist, sondern der höchste Gott, der ihm durch Daniel und seine Freunde schon begegnet ist. Und Gott gibt dem Nebukadnezar Zeit. Er hat ja nicht gewusst, wie viel Zeit. Aber er gibt ihm Zeit. Vielleicht hat er auch geschaut, ja, passiert jetzt etwas von dem, was er gesagt hat? Eine Woche vorbei ist nicht passiert, ein Monat vorbei ist noch nicht passiert, ein halbes Jahr vorbei ist auch nicht passiert. Mit der Zeit haben wir das vergessen. Und dann startet er dann mal wieder aufs Dach rauf und schaut alles an und denkt, was bin ich für ein herrlicher König. Ja, ein ganzes Jahr Zeit. Aber er hat die Sache vergessen. Und Gott redet dann direkt zu ihm vom Himmel ab. O König, deine Würde ist dir genommen worden. Du wirst aus der Gemeinschaft der Menschen ausgeschlossen werden. Erst nach 7 Zeiten wirst du erkennen, der höchste Gott ist der Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Diese Ankündigung erfüllte sich sofort. Die Zeit ist abgelaufen. Jetzt hat Gott geredet. Und wenn Gott handelt, dann handelt er. Und der Nebukadnezar, was es wirklich ausgelöst hat, ist eben die Sache, wo er auf seinem Palast gestanden ist und gesagt hat, das ist das grosse Babel, das ich erbaut habe, zur Königsstadt, durch meine grosse Macht, zur Ehre von meiner Herrlichkeit. Dann ist die Stimme Gottes gekommen. Jetzt ist es abgelaufen. Wir haben schon gesehen, der Nebukadnezar hat sich mit Astrologie, Wahrsager, Esoterik verhängt. Wir haben gesehen, dass der Daniel ihn aufs Unrecht aufmerksam gemacht hat und auf seine Unbarmherzigkeit, wie er Menschen ohne Augenzwinkern in den Feuerofen geschmissen hat. Meno, er hat sich sogar daran ergötzen, wie die leiden und sterben. Aber was ist denn die Hauptsünde vom Nebukadnezar gewesen? Die Hauptschuld vom Nebukadnezar? Stolz, Hochmut, Ehrsucht. Er ist so von sich eingenommen gewesen, als ob er Gott wäre. Und das erinnert uns ja eigentlich an die Urgeschichte in der Bibel. Die Ursünde ist Stolz und Hochmut. Und die hat schon bei Satan angefangen. Er hat sich an Gottes Ehr vergriffen. Er wollte sein wie Gott. Anstatt Gottes Thron zu hüten, hat er seinen eigenen Thron aufgestellt. Oder hat er wollen. Und als er auf die Erde geworfen worden ist, hat er den Samen vom Hochmut und vom Stolz weiter gestreut. Und er hat Eva und Adam damit versucht. Er hat ihnen vorgelaukelt, dass wenn sie von dieser Frucht würden essen, sie gleich sein werden wie Gott. Der Hochmut, der Stolz, durch Sünde. Wie Gott sein, das heisst unabhängig von Gott sein. Wenn ich selber Gott bin, dann ist in mir das letzte Instanz im Leben. Dann brauche ich keinen Gott mehr. Und ich glaube, in unserer Kultur glauben viele Menschen, jeder soll frei sein, selber zu bestimmen, was wahr ist. Jeder soll frei sein, selber zu entscheiden, was für ihn richtig oder falsch ist. Der Mensch wird zur letzten Instanz. Und für viele ist das sogar der Traum. Eine Welt, in der der Mensch alles ist und Gott nichts zu sagen hat. Gott hat Geduld. Gott ist Gott. Nebukadnezar hat dann klar gehört, dass er der grosse Baum war und umgehauen wird. Er hat ihn gewarnt, durch den Engel und durch den Daniel. Dennoch hat er sich immer noch als sich selber als letzte Instanz gesehen. Und was sagt denn Gott? Und welche Haltung nimmt Gott ein zum Stolz und zum Hochmütigen? In Sprüche 16,5 heißt es, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel. Aber auch im Neuen Testament nicht weniger. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Der C.S. Lewis, der christliche Denker, hat mit Recht darauf hingewiesen, solange du stolz bist, kannst du Gott nicht kennen. Ein stolzer Mann schaut immer auf Dinge und Menschen hinab. Und natürlich, solange du hinabsiehst, kannst du nichts von dem sehen, was über dir ist. Und Gott gibt den Nebukadnezar seinem Hochmut preis. Er ist wahnsinnig geworden. Er verhaltet sich wie ein Tier. Das ist ein Kunstwerk von vor 200 Jahren. der William Blake gezeichnet oder gemalt hat. Er musste lernen, dass es einen absoluten Wert gibt, und der ist Gott. Ich denke manchmal, wir Menschen im Westen haben uns auch schon bald wie Tier degradiert. Ich denke mir manchmal, es ist ja bloß ein Fußballmatch. Und nachher gibt es die Krawall und die Zerstörung an öffentlichen Bussen und Bahnen. Das ist ja schlimmer als ein Tier. Mach nicht einmal einen Hund. Oder dann denken wir an die Breitparade. Stolzparade. Ja, was ist da für ein Stolz, wenn man die Schweinerei nachher sieht? Und die Öffentlichkeit muss putzen. Gottes Wort aber sagt, da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihren verwerflichen Gedanken, sodass sie tun, was sie nie tun sollten. In unserer Geschichte heißt es, nach dieser Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für währt. Der Nebukadnezar hat sich demütigt. Eben, er hat einmal die Augen aufgehoben. Er hat nicht immer bloß auf alle runtergeschaut, sondern hat gesehen, wo er steht, war im Sumpf, war ja nicht mehr ein Mensch quasi. Kann das Psychiatrie kann das schon erklären, wenn ein Mensch sich wie ein Tier meint sie und so. Tiefe Bundenheit, die ja mit dem Ketten gezeigt wird, um den Stock kommen, oder? Ist völlig an das Gras und das Feld gebunden gewesen. Aber als er die Augen aufgehoben hat, da ist der Verstand zurückgekommen. Viele sagen, du hast keinen Verstand. Sonst wirst du nicht glauben. Wissenschaft hat nur den Verstand, kein Glauben. Oder mit dem sind wir ja die ganze Zeit konfrontiert. Das heisst genau umgekehrt. Den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Da hat schon der Salomo gesagt, einer der weisesten Menschen, der gelebt hat. Und dann redet des Nebukadnezar nicht mehr von seinen Göttern und Kräften, sondern vom Höchsten. Oder? Und vom Absoluten, wo ewig lebt und sein Reich ewig bleibt. Das tönt völlig anders als vorher. Ich glaube nicht, dass er nachher nur gesagt hat, der Daniel sei erfüllt vom Geist der Götter. Jetzt hat er erkannt, da ist ein Gott, der Lebendige. Und er schließt mit dem Wort, ich jetzt preise, erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Alles, was er tut, ist Wahrheit und seine Wege sind gerecht. Diejenigen, die stolz oder hochmütig sind, kann er erniedrigen. Und das letzte Wort, oder diejenigen, die stolz oder hochmütig sind, kann er erniedrigen. Er hat von sich selber geredet und hat das bezeugt und hat auch wollen, dass alle Menschen hören, was er erlebt hat mit Gott. Vielleicht ganz kurz noch. Kurze Zusammenfassung, was auch für uns bedeuten kann, frisch Gottes, Zeit zur Einkehr und Umkehr. Sag allen östlichen Religionspraktiker und esoterischen Praktiker ab. Vertrau allein auf Gott. Bekenne Unrecht und lass dich durch den Glauben an Jesus Christus mit Gott versöhnen. Und versöhne dich mit Menschen. Es ist ja spannend, dass dort im Vers 33 noch heisst, meine Räte und Mächtigen suchten mich wieder auf. Hey, da sind Beziehungen wieder zusammengekommen, wo 7 Jahre lang nichts war, nichts gelaufen mehr ist. Auf einmal war das wieder versöhnt da gewesen. Und als drittes bekenne Gott deinen Stolz, Hochmut und deine Ehrsucht. Ja, das muss ich mir selber auch immer wieder sagen. Lade Jesus Christus als deinen Erlöser und deinen Herr in dein Leben ein. Manchmal haben wir gerne einen Erlöser, der uns hilft in der Not. Und es fällt uns schwer, uns zu unterordnen oder auf Gott zu hören, wenn es uns nicht passt. Schenke uns Gott die Gnade, um Zeit zu brauchen, umzukehren und mit ihm zu leben. Dann wird es dir auf Länge gut gehen. Nämlich innerlich gut. Auch wenn es äußerlich manchmal nicht so gut geht. Dann wird es auf Länge, wirst du sehen, das Segen von Gott in deinem Leben. Gott ist nicht jemand, der so augenblicklich alles immer macht, wie wir gerne hätten. Gott hat andere Zeitdimensionen. Aber er schafft es. Und er bringt uns zum Ziel, wenn wir bereit sind. Wenn wir bereit sind, uns unter ihn zu beugen. Eine persönliche Beziehung lässt er sich ein mit uns. Und dann werden wir wieder Nebukadnezar Gott Ehre erweisen mit unserem Leben. Ja, wir können ihm danken. Und der Nebukadnezar hat ja das vergessen, was der Daniel ihm gesagt hat. Und er musste es selber erfahren. Einen schwierigen Weg müssen gehen. Und heute feiern wir das Abendmahl. Und das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Das heisst, wir sollen uns daran erinnern, dass wir es nie vergessen in unserem Leben, was Jesus Christus tun hat am Kreuz. Er sagt das im Lukas-Evangelium, die Einsetzungswort. Jesus nahm das Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Wie schnell können wir Sachen vergessen, die Gott tut in unserem Leben? Wie schnell nehmen wir es auch einfach total selbstverständlich, als Abendmahl ist Abendmahl. Aber wir sollen uns daran erinnern, was Gott tut. Das Gedächtnismahl. Nicht vergessen. Immer wieder können Gott dafür zu danken. Ihn anzubeten, ihn zu loben. Es ist nicht selbstverständlich. Und es ist auch wichtig, dass wir einfach uns demütigen vor Gott. Und wenn ich vorher Breitbarkeit angesprochen habe, dann meine ich nicht damit, dass wir die Menschen verachten sollen. Daniel hat sie nicht verachtet. Er hat sie sogar gerettet aus dem Tod. Sondern es heisst einfach, der Stolz, der auch in uns sein kann, dass man den ablenkt. Weil der Stolz eben nicht etwas Gutes hervorbringt, sondern eigentlich das Gefallen im Menschen. Darum wollen wir uns beugen vor Gott. Und jeder kann selber vor Gott bekennen, was er will bekennen. Und auch Gott danken für das, was er tut am Kreuz. Wir werden stillen.